Als Jesus mal in so einer Art Wüste war, wo es nichts zu essen gab, wo viele Leute da waren und haben ihm zugehört, dann wollten die Jünger die Menschen wegschicken, weil es war zu Ende, aber es war nichts zu essen da. Und die sagt, Herr, schick sie in die Dörfer, die sollen sich was zum Essen kaufen. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen? Ja, wir haben nichts. Ja, was habt ihr denn? Ja, da ist ein Junge da, der hat ein paar Brote und ein paar Fische. Er bringt's her. Jesus hat die Sachen bekommen, hat gebetet und dann haben die sich wunderbar vermehrt. Und dann haben sie das ausgeteilt, es sind einmal 5000 Leute satt geworden und bei einer anderen Gelegenheit waren es 4000 Leute. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, es gab Brote und Fische, ja, das gab's. Wenn da jetzt jemand dabei gewesen wäre, der hätte vielleicht gerne lieber ein Schnitzel gehabt. Hätte Jesus dem ein Schnitzel gemacht? Nee, Jesus hat das genommen, was da war. Ja. Der hat das genommen, was da ist, und so ist es heute Morgen auch. Jesus hat meine Worte, die ich gedacht habe, die sind heute Morgen gut, die nimmt er und macht was damit. Ja. Wenn es halt Brot und Fische gibt, gibt es halt Brot und Fisch. Und wenn jemand ein Schnitzel wollte oder ein Rehbraten oder sonst irgendwas, naja, egal. Ich denke, der Herr macht es so, dass für jeden was dabei ist. Ich habe ein bisschen einen schweren Text. Übrigens darf ich heute freihändig predigen. Super. Das ist ein ganz anderes Gefühl, normal zum Reden. Ich habe einen ganz speziellen Text dabei heute. Hat was dazu mit zu tun, dass die Sommerzeit gestern zu Ende ging und die Winterzeit anfängt. Ja. Und für der Alljahresradler, der wird die ganze immer radelt, immer Frühling, Sommer, Herbst und Winter, der weiß, was das bedeutet. Die Tage werden sehr kurz, um 5 Uhr ist schon wieder dunkel. Du musst mit Licht fahren, du musst über Schmutz und Dreck und Blätter, nasse Blätter und so weiter. Man sieht dich nicht mehr so gut. Und es beginnt die dunkle Jahreszeit. Und das Schöne ist, die geht bloß 5 Monate. Ja. Die helle Jahreszeit geht 7 Monate, die dunkle 5 Monate. Und die Bibel sagt auch was über eine dunkle Zeit, die kommen soll. Über dunkle, kalte Zeit. Jesus sagt, es wird eine Zeit kommen, da wird die Liebe in viele erkalten, weil die Auflehnung gegen das Gesetz und gegen das Wort Gottes überhand nehmen wird. Also die Welt wird kälter werden. Klimatechnisch wird sie gerade eher wärmer, wird einem gesagt, aber menschlich, gefühlsmäßig wird die Welt kälter. Und Paulus, der schreibt an seinen Zögling, sage ich jetzt mal, an den Timotheus, einen Brief, seinen zweiten Brief, den er an ihn schreibt, den Pastoralbrief, wo ihm praktisch sein geistliches Vermächtnis mitteilt, geschrieben aus dem Gefängnis im Jahre 67 nach Christus ungefähr, also 1950 Jahre her, dass der Brief geschrieben wurde, wurde ins Wort Gottes aufgenommen, und wenn er in der Bibel drin steht, dann hat er uns auch was zu sagen. Das Wort Gottes ist wichtig für uns. Und ich lese es jetzt mal vor, und das ist kein Halleluja-Text, nicht? Ja, das ist, aber er steht drin, und Paulus, dem war das so wichtig, dass der ihm fast 2 Kapitel da widmet. Und ich lese mal ein paar Verse vor. 2. Timotheus, Kapitel 3, schreibt er an den Timotheus: Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig und lieblos, unversöhnlich, Verleumdner, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Na ja, so bis dahin mal. Paulus sagt es zum Timotheus, aber wisse, Das heißt nicht, es könnte sein, dass es vielleicht kommt oder müssen wir vielleicht damit rechnen, sondern das Wisse heißt, das wird kommen. So wie Jesus gesagt hat, in der letzten Zeit werden Verführungen kommen und das muss so geschehen. Ja, das können wir nicht wegbeten, das können wir nicht wegglauben, sondern das wird so geschehen. Und die Bibel sagt, macht uns aufmerksam auf diese Zeit, damit wir uns darauf vorbereiten und wissen, wie wir uns da drin verhalten sollen. Ja? Timotheus, das musst du wissen. Du musst dich darauf einstellen. Es werden schwere Zeiten kommen und diese schwere Zeiten, die werden geprägt sein von Menschen mit diesen Charakterzügen. Die Menschen werden selbstsüchtig sein. Ich denke, das ist was, was wir in unserer Gesellschaft, dass man das richtig sehen kann. Ja, wie der Egoismus zunimmt, wie die Leute, wenn man es in den Medien sieht, Fernseher, Internet, ich, das zählt. Ich bin wichtig, ich mach das Superstar oder wie auch immer. Der Nächste hat fast keinen Platz mehr. Ja, das ist jetzt nicht hundertprozentig, aber das ist eine ganz starke Tendenz in unserer Gesellschaft. Und da, wo ich das, sagen wir mal, sehr stark erlebe, das ist im Autoverkehr, im Straßenverkehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mit meinem zarten Rädle unterwegs bin, draußen in der Blaubeurer Straße oder wo auch immer, und da siehst du Leute rumfahren, die sich weder an Regeln halten noch an Gesetze, denen ist alles egal, habe ich den Eindruck. Gell? Da erlebe ich das ganz stark. Ich weiß auch gar nicht, das hat so massiv zugenommen. Also mir macht es fast schon gar keinen Spaß mehr in der Berufsverkehrszeit zum Fahren, weil die Straßen alle voll. Jeder schießt bloß nur durch die Gegend. Und wenn du da stehst und willst über die Straße rum, dann bist du vom Wohl von einzelner Leute abhängig. Aber da merke ich das ganz stark. Ja, und das sehen wir auch mit den Rasern, mit den jungen Leuten, die sich 500 PS Autos leisten. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe einen Käfer gehabt mit 33 PS. Mehr war gar nicht drin. Ja? Und da hast du auch keine Rinne gefahren. Zumindest keine Schnelle. Und heute, wie gesagt, ich gönne jedem sein Auto, das ist gar nicht das Thema. Aber wenn ich bei uns durch die Straße laufe, da wo wir wohnen, durch unser Wohngebiet, da stehen Autos, die kosten locker 100.000 Euro. Also wenn ich Geld verbrenne, da kann man doch sowas machen. Aber da stimmt doch irgendwo was nicht mehr. Oder bei den Gehältern, hier kommt das Wort geldliebend vor. Dass Leute, die zum Arbeiten gehen, können davon nämlich ihre Miete zahlen und können sich kein Leben mehr leisten. Also ich weiß, wo ich Jugendlicher war, da konnte ein Briefträger eine Wohnung verhalten und eine mehrköpfige Familie und die Mutti war zu Hause und hat für die Kinder gesorgt. Das ging. Das geht heute nicht mehr. Und es sind so viele Leute, die waren in unserem Land, in unserem Deutschland, die waren regelrecht ausgebeutet, ob das in der Nahrungsmittelindustrie ist oder Transport. Da kann vielleicht die Helga weiß das, dass viele Leute aus dem Ausland, aus Rumänien, Bulgarien, was weiß ich, wo die kommen, die fahren für, was weiß ich, 300-400 Euro im Monat, sehr oft monatelang oder wochenlang ihre Familie nicht. Da denke ich, hallo? Das kann doch irgendwo nicht sein. Was ist da passiert in unserem Land? Was geht da vor sich? Ja? Auf der einen Seite Leute, die wissen wirklich nicht mehr, wonach mit dem Geld. Und auf der anderen Seite Leute, die machen, die buckeln, die missbrauchen zum Teil 2-3 Jobs, dass sie leben können. Also irgendwo stimmt da was nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein Zeichen auch von dieser schwere Zeiten, ja, weil selbstsüchtig denkt immer an sich selber und denkt nicht an der andere. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, das sind lauter so Attribute, die dürfen mit uns als Christen nichts zu tun haben. Und wenn wir uns in dieser Liste irgendwo wiederfinden, dann müssen wir gucken, dass wir Buße tun und umkehren und in das hineinkommen, wie ein Jünger Jesu sein soll. Paulus erwähnt hier Leute, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Also eine Art Religiosität, Spiritualität nennt man das heute, wenn das Wort spirituell schon hört, da kriege ich die Krise. Weil das täuscht was vor. Ja, welcher Spirit steckt da dahinter? Ja, ist es der Geist Gottes oder was für Geister stecken da dahinter? Und es sieht alles so toll aus und so sanft und liebevoll und alles, aber dahinter steckt ein Geist, der nicht vom Heiligen Geist ist, der mit dem Heiligen Geist nichts zu tun hat. Und wenn wir sehen, was in unsere Volkskirchen, sage ich mal, vor allem in der evangelischen Kirche abgeht, wo eine Form der Frömmigkeit da ist, nicht überall, aber ich sage mal von der Leitung oben her, von der EKD-Leitung, von der evangelischen Kirchenleitung her, da ist eine Form der Frömmigkeit da, aber die Kraft lassen sie vermissen. Ja. Da kommt der Name Jesu kommt gar nicht mehr vor, wenn der Gottesdienst, ich bin ja ab und zu mal im evangelischen Gottesdienst, wenn ich in der Kur bin oder so, habe ich das mitbekommen, da wird zu Gott gesprochen. Mir reicht es nicht aus. Im Gottesdienst muss zu Jesus gesprochen werden. Weil er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und wo Jesus im Gottesdienst nicht mehr vorkommt, da muss man echt gucken. Ja? Oder die interreligiösen Dialoge, die zurzeit stattfinden, auch in unserer Stadt, in Ulm hier, wird versucht, den interreligiösen Dialog zwischen Judentum, Christentum und Islam, dass man da sind ja alle abrahamitische Religionen, sie haben nur einen Gott. Und da ist so eine Verblendung da von Christen. Ja, als Christ muss ich wissen, Allah hat mit dem Vater Jesu nichts zu tun. Überhaupt gar nichts. Das muss ich wissen. Und da darf ich mich nicht auch von irgendwelchen... Ja, so wir haben uns alle lieb. Das geht nicht. Der Paulus, so wie der das schreibt, hat er gesagt, da schreibt er hier ganz klar, was Sache ist, mit was wir was zu tun haben und mit was nicht. Von diesen wende dich ab. Ja, manchmal muss man bestimmte Kreise oder Menschen verlassen, um nicht in diesen Strudel mit hineingezogen zu werden. Jesus will eine reine, heilige Braut haben, vorfinden, wenn er wiederkommt. Und Jesus wird wiederkommen, das weiß ich hundertprozentig. So wie alles andere in der Bibel stimmt, was über ihn ausgesagt wurde, dass er wiederkommt und sein Reich aufrichtet, das wird hundertprozentig kommen. Wenn Jesus zum Feigenbaum sagt, verdorr, weil du hast jetzt keine Früchte. Ja, Jesus wollte von diesem Feigenbaum, den er mal gesehen hat, essen und er sagt, verdorr, von dir soll niemand mehr Frucht essen und dann ist dieses Gewächs, dieser Baum, ist verdorrt. Und wenn Jesus sagt, eines Tages wird er wiederkommen und wird die Seinen zu sich mitnehmen, dann wird es so sein. Und wenn Jesus sagt, er wird eine Wohnung vorbereiten für seine Jünger, für alle Gläubige, wo ihm anhängt, dann wird es so sein. Ja, wir haben, und das ist das Schöne, und das muss man hier auch sagen, diese dunkle Zeiten, wo wir vielleicht schon mit drin stecken und es vielleicht gar nicht so mitgekriegt haben. Diese dunkle Zeiten, die werden eines Tages vom wiederkehrenden Jesus überwunden werden. Und für die Gemeinde, Paulus sagt, wir werden bei ihm sein für immer. Ja, wir haben ein wunderbares Ziel. Und für dieses Ziel lohnt sich's wirklich, sich von diese Charakterzüge und von allem auch von diesen Menschen abzuwenden. Warum? Weil wenn wir es nicht tun, dann haben wir mit beeinflusst, ja. Mit dem, was du dich begibst, mit dem, wo du ständig zusammen bist, das wird dich prägen, das wird einen Einfluss auf dich ausüben. Und wenn du vom Herrn nicht genau weißt, dass du das machen sollst und da bleiben sollst, dann geh raus und guck. Guck auch, was du im Internet anguckst oder im Fernsehen, ja. Das das ist so schwierig. Also manchmal denke ich entweder infantil, doof, gewalttätig oder sexüberladen. Ja? Die Sachen, das ist das, was wirklich dominiert. Und wenn ich am Samstag die Fußballberichterstattung sehe, gucke ich auch manchmal nach. Ich habe früher auch Fußball gespielt, interessiert mich auch ein bisschen. Aber irgendwie hat die Bundesliga hat das Kirchenjahr abgelöst. Ja? Man hat ganz andere Rhythmen heute. Man hat, ja, da ist Saisonstart, da sind die Pokalspiele, so eine Art Feiertage dazwischen. Dann kommt Saisonende, dann kommt irgendwann mal Europameisterschaft, dann kommt der Weltmeisterschaft, dann geht's wieder von vorne los. Also viele Deutsche, die richten ihr Jahr auf den Fußball auf. Ja. Die Fans, die ich immer sehe, wenn ich mal ein Champions League Spiel angucke, die fahren überall hin. Ja. Ich weiß gar nicht, opfern die ihre ganze Kohle da dafür, um bei ihre Stars zu sein. Also ich finde es irgendwie. Ich finde, also wenn wir so wären als Christen, wenn wir uns so neigen getätet für Jesus, was wäre da los? Ja, ich mache es selber auch nicht, ja. Aber es geht ja auch nicht um Leistung, dass wir für ihn Leistung bringen. Aber ich denke, was diese Leute auf sich nehmen, gell? Ein Schalke-Fan zu sein. Und wenn ein Schlechtwetter von Dortmund herkommt, die nehmen die gar nicht an. Ist so. Und ich finde, wie sind wir verwurzelt in Jesus? Wie lieben wir Jesus, dass wir wirklich auch bereit sind? Ja, ist aber ein schwieriger Weg zu gehen. Der Paulus, der schreibt dann später, alle, die Jesus nachfolgen, müssen verfolgt werden. Haben wir im Moment noch nicht so, ja, in dieser Form, aber wir wissen ja nicht, was noch kommt. Das kann ja relativ schnell passieren. Wir haben im letzten Jahrhundert gesehen, wie innerhalb von ein paar Jahren im Dritten Reich sich die Verhältnisse so schnell und so radikal geändert haben. Und wer da nicht vorbereitet drauf ist und standfest ist, der wird in diesen Strudel mit hineinkommen. Der Paulus sagt aber nicht bloß, dass schwere Zeiten kommen, sondern er sagt auch, was der Timotheus konkret machen soll, damit er in diese schwere Zeiten bestehen kann. Und ich glaube, das müssen wir uns merken. Ja? Er sagt zum Timotheus, du bist genau meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen und meinen Leiden. Alle aber, die auch gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Der Paulus hat für den Timotheus das beste Beispiel gegeben, das man geben kann, sage ich jetzt mal. Ja. Und das heißt für mich, und für uns, wir müssen uns Menschen zu Menschen halten, die unsere Vorbilder sein können. Oder wir müssen selber so leben, dass wir Vorbild sind für andere. Ja, dass wir irgendwo eine Richtschnur darstellen, wo andere Menschen, die vielleicht schwächer sind, ja, das gibt's ja, sind nicht alle gleich im Reich Gottes. Es gibt Leute, die sind auch ein bisschen schwächer. Aber dass die jemanden sehen, wo sie sich ein Beispiel nehmen können, wo sie sehen, da lebt einer seinen Glauben und es funktioniert, ja. Der hat zwar auch Probleme, aber der kommt durch diese Probleme durch, er kann mit diesen Problemen leben, er kann mit diesen Problemen umgehen. Er hat jemanden, der ihm in diese Schwierigkeiten hilft. Dass wir entweder solche Menschen sind oder uns solche Menschen suchen, wo wir von was lernen können, ja, wo wir sehen, ja, das habe ich noch nicht, da bin ich noch nicht so weit. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil ich glaube, das wird sein wie ein Sturm, der über unser Land und über die Welt kommt. Und jeder, der nicht fest verwurzelt ist in der Gemeinde und in Christus und im Wort Gottes, der wird weggerissen werden. Das wird kommen. Ja. Timotheus hat Paulus als Vorbild gehabt und ist ihm nachgefolgt. Und ich finde es ja stark. Paulus hat es in einem anderen Brief auch mal. Nehmt mich zum Beispiel, sagt er. So, wenn ihr mich nachahmt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Also wenn das jemand sagen kann. Und ich glaube, das ist, wenn Paulus war, das wirklich so, ja. Also das ist enorm. Also wir haben alle, ich sag mal, Luft nach oben. Dass wir uns von Jesus verändern lassen, von seinem Wort, von seinem Wesen, von der Beziehung zu ihm, das ist ja das Allerwichtigste. Ja. Wir haben keine Religion, nicht keine tote Religion oder religiöse Gesetze oder sonst irgendwas, sondern wir leben aus der Beziehung zu Jesus. Das ist das, was uns ausmacht. Ja. Gesetze können wir eh nicht alle halten. Versteht ihr, in der Bibel steht so, im Neuen Testament, sage ich jetzt, im Neuen Testament steht so viel drin. Wenn wir das als Gesetz nehmen, dann scheitern wir total. Wir müssen aus der Gnade heraus leben, dass der Herr uns immer weiter da hineinführt in sein Vorbild, in sein Bild hinein. Ja. Und es geht nur aus Gnade und mit seiner Hilfe und mit dem Heiligen Geist. Anders geht es nicht. Von selber mit unserer eigenen Kraft geht es überhaupt gar nicht. Ja. Können wir vergessen. Der Paulus sagt dann zum Timotheus als Tipp, und das ist auch ganz wichtig, dass wir das auch für uns als Gemeinde sehen. Gell? Predige das Wort, das aus dem Wort Gottes herauskommt. Predige das Wort, die klare Botschaft. Ja? Da machen wir keine Abstriche. Wie kriegst du die Krise? Aber nur kleine. Wenn ich in meiner Bibel lese, Überschrift, Heilung eines epileptischen Kindes. Ja, steht in der Überschrift und drunter steht, das Kind war besessen. Die Überschriften sind ja nicht inspiriert. Ja, das kann ich nicht machen. Wenn das Kind besessen war, dann war es besessen und hat keine epileptische Anfälle gehabt. Wer bin ich, dass ich da hinterher irgendwas einfüge? Und so sind viele Dinge in der Bibel drin, wo heutzutage relativiert werden, wo nicht so gemeint sind. Aber wir müssen das Wort so predigen, wie es drin steht. Und das macht dann schon selber was. Das Wort wirkt selber bei jedem Einzelnen, was es wirken will. Ja, das wird nicht leer zurückkommen. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegenen und zu ungelegener Zeit. Ja, mach das, ob die Zeit gerade passt oder ob sie nicht passt. Jetzt hört mal, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Dann sind wir das letzte Mal überführt worden und gestraft worden. Kann sich noch jemand daran erinnern? Das sind Dinge, die braucht mir, braucht als Christen, braucht mir auch manchmal eine Überführung, wenn wir neben der Mütze sind. Ja, wenn wir nicht richtig ticken. Ist halt so. Und wenn dann einer kommt und sagt uns das in aller Liebe, dann ist das okay. Ja, wenn das in der richtigen Haltung und alles, dann dürfen wir das annehmen. Eine Weissagung, die gesprochen wird in der Gemeinde, Trost, Auferbauung, Ermahnung. Das sind die Inhalte, wo da drin sein sollen. Und wir brauchen alle hin und wieder mal eine kleine Ermahnung. Es ist so. Ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und jetzt kommt's, denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selber Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Das ist Wort Gottes. Ja. Das steht in der Bibel drin. Also stehen wir auch selber in der Gefahr. Ja. Wenn ich mir im Internet meine Predigt angucke, wo ich so runterlade, so als Betthupferle, auch wenn man nur noch predigt, da kriege ich meistens bloß die Hälfte mit, aber dann hauche ich den Rest immer noch mal so an. Das sehe ich auch manchmal, da bin ich auch manchmal so gefahren, das interessiert mich nicht so. Ja, man sucht sich die Rosinen raus und manchmal ist vielleicht gerade das, was man nicht hören will, das, was man brauchen täte, dass Gott einem verändert oder was zu einem sprechen kann, gell? Heißt auch, das Wort Gottes ist nicht immer angenehm zu uns. Es ist nicht immer angenehm, aber heilsam. Ja. Es ist nicht das, was immer Halleluja-Schreie auslöst. Aber es ist heilsam. Es dient dazu, uns, dass wir wieder in die Spur kommen, wenn wir sie verlassen haben. Und das ist super. Weil, ja, ich weiß nicht, ob wir am Freitag den schönen Film gesehen haben von Brennan Manning in Bibel-TV. Hat ihn jemand gesehen? Ja, guck dir kein Bibel-TV. Brennan Manning, sagt euch das was? War mal ein Franziskanermönch und ist dann Priester geworden, wurde dann Alkoholiker, also ich mach's ganz kurz. Und hat ganz kehles Leben hinter sich. Denkt mir jetzt nicht, dass es so ein Geist, super geistlich ist, aber er wird gerne eingeladen auf Konferenzen und als Prediger. Und der hat in so einer Predigt hat er gesagt, Jesus liebt dich nicht so, wie du sein sollst, sondern wie du bist. Und das stimmt. Jesus liebt uns nicht, wie wir sein sollen, sondern wie wir sind. Das stimmt. Aber Jesus liebt uns viel zu sehr, dass er uns so lassen täte, wie wir sind. Sondern er will, dass wir wachsen, ja, dass wir ein Zeugnis sind, ein Licht draußen in dieser finsteren Welt. Und je dunkler es draußen wird, desto heller werdet ihr leuchten. Und wir. Je dunkler es draußen wird, desto heller werdet wir leuchten. Wenn ich in meinem Arbeitsplatz bin und die Kollegen kommen rein, man hat eine kleine Pause. Und was macht sie in der kleinen Pause? Was glaubet ihr? Smartphone rausholen, genau, noch Smartphone. Dann bringen sie, entweder man hat sie Spiele oder ich weiß nicht, was die alle, auf jeden Fall ticket sie rein. Und dann gehe ich immer nach und sage, wenn die Leute halb so viel in der Bibel lesen täten, wie sie in ihre Smartphones reingucken täten, dann wäre unsere Welt ganz anders. Das ist so. Gilt für mich natürlich auch. Ja? Das gilt für uns alle. Unsere Welt wäre anders, weil wir vom Wort Gottes berührt werden täten. Ja? Und Gott hat immer was drin, was für uns gut und wichtig ist. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Ja. Hat heute Morgen jemand die Bereitschaft, Leid zu ertragen? Paulus sagt es ihm, ertrage Leid. Tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Was für mich hier wichtig ist, dass wir im Wort Gottes gegründet sind, dass wir das Wort Gottes kennen. Ja, man hat nicht immer so die Zeit und die Energie. Aber ich glaube, ein bisschen was geht immer, weil das ist unser Leben, das ist unsere Nahrung. Da kriegen wir unsere geistliche Kraft her. Da kann der Herr zu uns reden. Ja, der kann auch so zu uns reden. Aber sein Wort ist einfach das Beste. Und wenn wir da drin uns auskennen, dann kann uns auch niemand der x-fache U-Form haben, sondern sagen, nee, es steht geschrieben. Und Jesus ist das beste Beispiel, sich in der Bibel auszukennen, als der Teufel ihn versucht hat. Ja. Hat Jesus immer darauf geantwortet, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn lieben über alles und so weiter. Jesus war in der Bibel, top, sage ich jetzt mal. Und warum? Er war ja auch das Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes. Und für uns ist es wichtig, dass wir uns in der Bibel heimisch fühlen. Ja. Das ist das ewige Wort Gottes. Das, ja, manchmal gibt es Schwerpunkte, zu unterschiedlichen Zeiten gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, wo bestimmte Dinge mehr betont werden. Ja, das geht dann wieder vorbei, dann kommt was anderes. Aber im Prinzip, es ist das ewige Wort Gottes. Und Jesus hat gesagt, meine Worte werden niemals vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Und wenn du schaust, was bei uns im Lande abgeht, in viele Bereiche, wenn den Kindererziehung, also seit ich mich für Kindererziehung am Rande so interessiert habe, wo ich Jugendlicher war und so, welche Mode es bis heute alles gegeben hat. Aber ja, dann schwingt das Pendel dahin, du darfst dein Kind ja auch nicht frustrieren oder traumatisieren, das muss immer alles fernhalten und dann muss man wieder durchgreifen und dann ändert sich's wieder. Kein System dahinter. Und das Wort Gottes ist immer gleich. Das sind viele andere Dinge. Wenn ich jetzt denke, mit dieser Gender-Diskussion, mit diesen sinnlosen Diskussionen, wo eine kleine Minderheit der Mehrheit aufdrücken möchte, was die Wahrheit ist, ja. Das kann doch nicht sein. Und wir wissen, in der Bibel steht drin, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und segnete sie. Und da ist ein Segen drauf und sonst nirgends. Ja. Und wenn ich als Kirche heute hergehe und irgendwelche Dinge mache, die nicht damit übereinstimmen, da kann ich nicht erwarten, dass da ein Segen drauf liegt. Aber so viele Leute, die versteht ihr, dieses Humanistische. Es gibt ja einen guten Humanismus, ja, wo man Menschen helfen will, sage ja nichts. Bringt aber auch niemanden in den Himmel, muss man auch sagen. Ja. Aber da ist so eine Verblendung, eine Verwirrung. Die können, es wird gar nicht mehr unterschieden. Heute gibt es nur noch das Schubladendenken. Habe neulich so eine junge Dame gehört, da ging es, ich weiß gar nicht, es war eigentlich nur so ein Fetzer. Und da hat ich gesagt, dass so selbstverständlich der Trump ist ein Frauenfeind. Trump, Kinder, amerikanischer Präsident. Das ist der nicht. Das ist der nicht. Der schwätzt manchmal dumm raus. Ja? Das ist so. Das ist wirklich, der schwätzt manchmal ein Zeugs raus, hätte sich vielleicht besser überlegen sollen. Aber wegen dem ist kein Frauenfeind nicht. Ja, aber das sind Dinge, die werden unwidersprochen. Da waren Leute, die kommen in eine Schublade rein und da bleiben sie drinnen. Da können die sich wehren, wie sie wollen. Und ich finde, das geht einfach nicht. Das ist in vielen Bereichen so. Und da müssen wir als Christen, wir wissen doch gar nichts. Wir kennen doch gar niemanden. Wir wissen doch nicht das, was die Medien uns vorbeten und macht. Aber in Wirklichkeit wissen wir, wir kennen niemanden. Wer kennt Angela Merkel persönlich? Keiner, ja. Aber wir glauben die Leute so zum Kennen, weil wir sie jeden Tag im Fernsehen sehen. Aber wir wissen doch gar nichts. Und wir können doch nicht über niemanden richten. Das ist gar nicht unsere Aufgabe, sondern der Herr richtet. Das ist der Richter, der wird die Dinge erledigen. Und wir brauchen unsere Energie nicht damit kaputt machen, uns Gedanken über irgendwelche Leute zu machen, was sie alles drehen oder auch nicht. Es ist nicht einfach, aber manchmal wollen wir uns so Sachen gefangen nehmen, sage ich jetzt mal, was in der Welt raus so passiert, gell? Oder wenn ich sehe, ich bin Eisenbahner seit 1972, stehe vorm Absprung in Bälde und wenn ich sehe, was da passiert, da blutet mir das Herz, muss ich sagen, es blutet mir das Herz, was da draus gemacht wird. Und es nimmt mir mit, aber das soll es nicht. Das soll es nicht. Ja, aber ja, mein Herzblut hängt trotzdem irgendwo dran. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht in die Büros oder in die Berufe. Auch die Arbeitsbedingungen manchmal, wie die sich verschärft haben, wie die Leute immer mehr Draufdruck kriegen und machen müssen und tun und leisten müssen und so weiter. Das nimmt, versteht ihr, das sind lauter Dinge, die nehmen einen mit. Ja, das kannst du oft gar nicht rausholen. Also wenn ich habe es letzte Woche habe ich Frühschicht gehabt, fünfmal Frühschicht gehabt. Ich bin gestern im Bett gelegen, den ganzen Tag, habe aber ein Keim hat mich befallen, muss ich auch dazu sagen, aber ich lag den ganzen Tag im Bett. Ich war fertig. Ja? Das kannst du nicht sein. Versteht ihr, das kann doch nicht sein, dass nichts mehr übrig bleibt, als heimkommen, essen, Pause machen, Bett gehen. Vielleicht liegt es an meinem Alter, ist möglich, ja. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber das sind so Sachen, die auch unser Leben so drücken mich. Und wir müssen wissen, wo wir unseren Ruheplatz haben, wo wir hingehen können. Dass wir zu Jesus gehen können und mit ihm die Sache teilen und besprechen und sagen, Herr, also ich muss echt sagen, ich bin ja manchmal wundere mich, wie ich durch die Woche durchkomme. Dass ich das überhaupt schaffe, was alles gefordert wird und was sich alles bei uns ergibt immer. Und ich bete für jede Schicht, Herr, Ohne die geht gar nichts. Und wenn du mir das hilfst und Weisheit gibst und meine Kollegen segnest, und dann geht überhaupt gar nichts. Und ich merke das, wie der Herr, ich muss meine Leistung bringen, ich muss machen, ich muss kämpfen, aber Gott ist dabei. Und das ist, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Ich sage das egal, aber ich bin geschimpft. Ja. Machen wir noch ein bisschen weiter. Also ihr seid alle in einem Kampf drinnen, mehr oder weniger. Ja. Jeder von uns steckt irgendwo drin, wo zu kämpfen hat. Und es sind ja, sagen wir mal, die normale menschliche, ja, Arbeit, Beruf, Familie, wo Dinge auf uns reinprasseln. Und jetzt sagt der Paulus immer im Epheserbrief, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen, ja, dass die Weltbeherrscher dieser Finsternis, die über diese Welt ist und zunimmt, die kämpfen auch gegen uns, die sind gegen uns, weil die anderen haben sie in der Tasche, aber gegen uns. Du führst einen Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Dämonen, ich sag das, Dämonen, die gibt's wirklich. Das ist keine biblische Fantasie, sondern die gibt's wirklich. Und wenn du nichts damit zu tun gehabt hast bis jetzt, ist okay. Aber die gibt's wirklich, ja. Und diese Wesen versuchen auch uns irgendwie aus der Bahn zu bringen, zu beeinflussen, durch Gedanken, durch Schwermut, durch Gefühle, was auch immer. Und dann müssen wir wissen, ich bin eigentlich mit meinem Fahrrad gefahren und da war ich auch so ein bisschen schwermütig, sag ich jetzt mal, harte Schicht in mir gehabt und dann haben wir abends noch ein bisschen aufgekrabbelt, bin auf mein Rädle und ich habe gedacht, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Und ich habe ein Lied gesungen, Herr, du bist gut, Herr, du bist gut, deine Gnade, sie wäret für immer. Habe ich gesungen, auswendig, das ganze Lied. Und ich wusste hinterher, preis dem Herrn, das ist es. Ja, wir müssen manchmal einfach ein paar Lobpreislieder singen und Jesus sage, Herr, du hast das alles im Griff. Das sind ganz praktische Dinge, ja. Herr, du bist gut, deine Gnade währet für immer. Jesus ist gut. Und der Teufel sagt, Gott ist böse, ich bin gut. Der dreht alles rum. Und wieder Gide vorher gesagt hat, wir haben einen liebenden Vater im Himmel, das müssen wir einfach wissen, ja. Der weiß, dass wir Staub sind, der weiß, dass wir Versager sind manchmal, aber er liebt uns trotzdem. Oder vielleicht gerade wegen dem, weil er weiß, dass wir seine Hilfe brauchen, dass wir ohne ihn nicht bestehen können. Und dann kommt er und holt uns auch wieder raus, so wie der Petrus versunken ist auf dem See. Und Jesus klammert ihn raus und sagt, warum hast du gezweifelt, du Kleingläubiger? Also wollen wir nicht zweifeln an der Gnade und an der Güte Gottes, die jeden Tag für uns neu ist, ja. Jeden Tag frisch. Wir stehen in einem Kampf und wir haben eine Ausrüstung bekommen, sagt der Epheserbrief, und die soll man anziehen. Die zieht Gott uns nicht an. Da kommt keine Page oder sonst was, wo man so mal hat und dann, sondern die müssen wir uns bewusst anziehen, den Helm des Heils aufsetzen, dass wir gerettet sind. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, das ist nicht unsere Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Jesu. Wir sind gerecht in Christus. Das habe ich lang gebraucht, bis ich das geglaubt habe. Das kann doch gar nicht sein. Aber ich habe dann gemerkt, das ist nicht meine Gerechtigkeit, sondern es ist die Gerechtigkeit, die Jesus für mich am Kreuz erworben hat. Und die darf ich als Brustpanzer haben. Preis dem Herrn. Die Gürtel, also der Gürtel und Schild des Glaubens, ganz wichtig, auch alles wichtig. Schild des Glaubens nicht zu klein halten, sondern groß machen. Die Römer haben ein Schild des Glaubens gehabt, da konnte er sich dahinter verstecken. Und das ist das, was wir uns jeden Tag immer wieder auch ins Gedächtnis rufen müssen. Ja. Darum sage ich das auch heute. Wir wissen das alles, aber manchmal muss man sich wieder daran erinnern lassen. Ja, das, was wieder weiß. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 4. Da steht drin, der in euch ist, der ist größer wie der in der Welt raus ist. Also Jesus in dir ist größer wie der Teufel, der in der Welt raus hier diese Unruhe macht und dieses Durcheinander braucht. Jesus in dir ist größer. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten, egal wo es durchgeht. Jesus in mir, kann man sich gar nicht vorstellen. Das kannst du nur glauben. Das kann man sich nicht vorstellen, dass Jesus in mir da drin ist, irgendwo. Ich weiß es nicht. Durch den Heiligen Geist. Er ist aber drin. Und dann noch zum Abschluss noch ein Vers aus Römer 8. Dass wir nicht eben nur so durchschlittern, sondern dass Gott hat was anderes für uns vor. Wer wird Gottes Auserwählte gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Du bist gerechtfertigt. Wer ist es, verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Nicht vergessen, du betest nicht allein, sondern Jesus betet auch für dich, so wie für den Petrus gebetet hat, dass sein Glaube nicht aufhört nach dem, was er alles gedreht hat. Sondern Jesus hat sich für ihn verwendet und aus dem Petrus ist was richtig Gutes worden. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht. Um deinetwillen werden wir getötet werden den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Und jetzt kommt's. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ja. Wir sind mehr als Überwinder durch Jesus. Können wir durch diese Dinge alle durchgehen? Der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Ja. Unsere Schicksale und Lebensumstände sind verschieden. Aber Jesus ist immer so viel da, dass wir mehr als Überwinder sind, dass wir da durchgehen. Die schweren Zeiten, die kommen oder schon sind, das ist das eine. Das andere ist, Gott hat uns alles an die Hand gegeben und ins Herz gegeben, dass wir dort drin bestehen und überwinden können. Das ist die gute Nachricht. Und egal, was in den Medien kommt, egal, was in den Nachrichten kommt, im Internet, wir haben das Wort Gottes. Wir wissen, hinter dieser dunklen Zeit, da kommt Jesus. Und wir werden mit ihm sein. Und ich bin gespannt, vielleicht darf er mir die Entrückung miterleben. Ja, wer die Bibel lese, der weiß, dass Jesus irgendwann mal seine Gemeinde holt und dass die, die bei seiner Ankunft am Leben sind noch, die Tote wird aus den Gräbern und die, die bei seiner Ankunft am Leben sind, die wird zu ihm hin entrückt worden. Wie immer das funktioniert. Ich habe mal einen Traum gehabt, der war in den 90er Jahren. Das war gerade so in der Zeit, wo der erste Irakkrieg war, also so gerade so Anfang in den 90er. Und da habe ich so eine kleine Dachkammer gehabt in unserer Eisenbahnerwohnung, so kleine, da habe ich geschlafen, weil wegen die Kinder, dass ich meine Ruhe gehabt habe. Und da lag ich so nachts und dann, oder morgens, ich weiß nicht mehr, ich lag da drin und dann hat es einen Schlag getan. Und mich hat's nach oben gerissen und jemand hat ganz laut gerufen, Metamorpho. Eine Metamorphose, wisst ihr was? Das ist eine Verwandlung, wenn der Schmetterling, also die Raube sich zum Schmetterling verwandelt zum Beispiel, gell? Und das war, ich glaube, so wie die Entrückung sei, da wird's ein Schlag da, es geht hoch, vielleicht bleibt meine körperliche Hülle liegen. Und oben ist der neue Mensch in Christus, mein neuer, mein Herrlichkeitsleib. Wartet auch alles auf uns, ja? Kein Zerbi mehr, Knochenbrüche, Brille, was alles so gibt. Das ganze Zeugs, was wo wir uns heute zum Teil noch, ja, wo manchmal an uns haftet, sagen wir so, wird es immer geben. Also, wir haben ein Riesenziel. Und das wollen wir im Auge behalten, ja? Das, was vor Augen ist, das vergeht. Die Ewigkeit, das Unsichtbare, das bleibt ewig. Und da gehe ich mir darauf zu.